ARD.
Also es geht mir sehr nah, ehrlich gesagt. Es tut mir leid für den Menschen.
Wir freuen uns erstmal, dass am Wochenende sich ein Großteil der Vorwürfe in Luft aufgelöst hat. Das ist erstmal sehr schön.
Das ist meine Meinung, dass bei den Grünen nicht so weitergeht und dass eigentlich die Männer geschützt werden müssen.
Wir als Bündnis 90 Grüne Pankow haben da nichts zu entschuldigen.
Das sind Stimmen von Mitgliedern der Grünen aus Pankow zum Fall Stefan Gelper. Darum soll es heute als erstes gehen in unserem Spreepolitik-Podcast, wo wir jede Woche schauen, was die Landespolitik in Berlin und Brandenburg bewegt. Und Berlin bewegen die teils erfundenen Belästigungsvorwürfe gegen den grünen Bundestagsabgeordneten gerade sehr. Wir sprechen in dieser Folge vor allem über die Rolle unseres Senders, des RBB, in der ganzen Angelegenheit. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitik-Redaktion. Der RBB räumt ein, dass schwerwiegende journalistische Fehler gemacht wurden und bittet Stefan Gelper um Entschuldigung. Das ist für uns gerade die wichtigste Schlagzeile in dem Fall. Damit alle, die zuhören, auf dem gleichen Stand sind, fasse ich noch mal kurz zusammen, was passiert ist. Gegen den grünen Bundestagsabgeordneten Stefan Gelper aus Pankow waren im Dezember Vorwürfe der Belästigung erhoben worden. Deshalb hatte er sich nicht für einen Listenplatz zur anstehenden Bundestagswahl beworben. Er hatte die Vorwürfe aber von Anfang an als Lüge und parteiinterne Intrige zurückgewiesen. Kolleginnen und Kollegen aus unserer landespolitischen Redaktion hatten dann nach eigener Recherche über konkrete Vorwürfe berichtet, vor 2 Wochen auch hier im Podcast. Da ging es um verschiedene Quellen und verschiedene Vorwürfe. Basis für unsere Berichterstattung waren eidesstattliche Versicherungen von Frauen. Die Berichte mussten aber später zurückgezogen werden, denn es besteht der Verdacht, dass eine grüne Bezirkspolitikerin Vorwürfe unter Vorspiegelung einer falschen Identität erhoben hat. Die Grüne Bundesspitze und auch der RBB haben deshalb Strafanzeige gestellt. Bevor das rauskam, hatten die Grünen in Pankow Stefan Gelper bereits die Nominierung fürs Direktmandat entzogen und stattdessen eine andere Kandidatin aufgestellt. Das alles ist viel Stoff, aber wir können nicht über alles reden, denn gerichtlich sind uns bestimmte Aussagen untersagt. Aber wir können sehr gut über uns selbst reden, über den RBB. Dazu habe ich den Chefredakteur des RBB, David Biesinger, zu mir ins Podcaststudio eingeladen. Hallo, Herr Biesinger.
Hallo, Frau Müller. Leider müssen wir über uns selbst reden.
Genau, das müssen wir dringend. Wir haben auch jetzt ein bisschen Stoff auf jeden Fall zu reden, sozusagen offiziellen Stoff, denn der RBB hat jetzt eine Erklärung zu dem Fall Gelper veröffentlicht, unter anderem mit einer ersten Fehleranalyse. Was ist denn heute Ihre wichtigste Botschaft?
Die allerwichtigste Botschaft ist, wir haben ja einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Wir bedauern diesen Fehler zutiefst und bitten Stefan Gelper um Entschuldigung. Wir haben ihm hier Unrecht angetan. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, bevor wir in die Sachaufklärung gehen.
Sie haben von den Fehlern, schwerwiegenden Fehlern gesprochen. Lassen Sie uns mal die ein bisschen durchdeklinieren. Fangen wir mal an mit dem ersten Fehler, der genannt wird, auch in dieser öffentlichen Erklärung. Eine Quelle wurde nicht ausreichend überprüft bei uns. Was ist da schiefgelaufen? Was da passiert?
Das war der zentrale Fehler, dass die Identität einer Quelle nicht ausreichend überprüft worden ist. Was heißt das eben konkret? Mit dieser Quelle wurde telefoniert, wurde per Text kommuniziert, aber diese Quelle wurde nicht persönlich getroffen und somit wurde nicht im realen Leben überprüft, dass es sie gibt und wer sie genau ist. Das ist deswegen ein schwerwiegender Fehler, weil das einfach nicht geht. Also wir können gerade bei einem so sensiblen Thema so eine Identitätsprüfung nicht einfach auslassen. Und wir haben es hier mit einem Team von wirklich erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zu tun. Und dennoch ist dieser Fehler passiert. Wir werden gleich merken, dass sich dieser eben durchzieht und zu Folgefehlern geführt hat. Und hier wäre eben eine persönliche Identitätsüberprüfung zwingend notwendig gewesen.
Sie haben jetzt gesagt, es hat da kein persönliches Treffen stattgefunden. Da haben aber doch wahrscheinlich die Kolleginnen und Kollegen, die recherchiert haben, nachgefragt.
Selbstverständlich. Also die Kolleginnen und Kollegen haben danach gefragt. Es waren dann am Ende Vorwände, warum dieses Treffen nicht zustande kam. Dann kamen Feiertage dazu. Dann kann man ja auch ganz gut Ausreden erfinden. Bin ich in der Stadt und Ähnliches. Und das hat dann aber zu einer Situation geführt, wo wir uns hätten in die Augen schauen müssen und sagen, nee, dann kann man es nicht machen, wenn diese Quelle nicht im persönlichen Gespräch überprüft worden ist.
Wie sind denn die Kolleginnen und Kollegen an diese Quelle gekommen? Ist die einfach hier bei uns reingeschneit, hat angerufen und hat gesagt, ich will da mal was loswerden?
Also wir hatten überhaupt bei den Quellen nach der Landesdelegiertenkonferenz eine Situation, wo sowohl Menschen auf uns zugekommen sind, als auch die Reporterinnen und Reporter auf Menschen zugegangen sind, aktiv, die sie wiederum kannten. Diese Quelle wurde uns von Dritten sozusagen empfohlen. Sie war von Dritten positiv beleumundet, so nach dem Motto, mit der müsst ihr mal reden, die ist betroffen und sie kann euch fundiert Auskunft geben. Und dass eben diese Beleumundung durch Dritte im positiven Sinne stattgefunden hat, hat natürlich im Rechercheprozess auch dazu geführt, dass sie als besonders vertrauenswürdig erst einmal wahrgenommen worden ist. Und wir mussten dann ja im Laufe des Januars einfach merken, dass diese Person so nicht existiert. Sie war dann irgendwann nicht mehr erreichbar. Das Telefon war sozusagen aus. Und dann haben wir Stück für Stück realisiert, dass wir hier wirklich einem Betrug aufgesessen sind. Aber, und das ist wichtig, das ist keine Ausrede, wir sind einem Betrug aufgesessen, weil wir eben diesen Fehler gemacht haben.
Und wenn wir nochmal einen Schritt zurück machen, bevor wir das gemerkt haben, gab es ja Berichterstattung im RBB, natürlich, auf allen Ausspielwegen, unter anderem auch im Fernsehen, in der RBB-Abendschau. Und in dem Bericht haben Sie einen zweiten schwerwiegenden Fehler identifiziert. Was passierte da?
Genau, die bauen sozusagen aufeinander auf. Wir haben in der Abendschau vom 31.12. eine nachgestellte Szene im Beitrag gehabt. Und diese nachgestellte Szene bezog sich eben genau auf diese Quelle. Da diese Quelle aber nie getroffen worden ist, ist es natürlich überhaupt nicht legitim und entspricht überhaupt nicht unseren Standards, an dieser Stelle mit einer nachgestellten Szene in der optischen Umsetzung zu operieren.
Man muss dazu sagen, die nachgestellte Szene war nicht, da sitzt jemand am Telefon und telefoniert, sondern man sah zwei verschwommene Frauensilhouetten, die sich unterhielten.
Es wurde ein persönliches Gespräch suggeriert oder nachgestellt, nicht nur suggeriert, nachgestellt. Und da es das nicht gegeben hat im richtigen Leben, kann man und darf man es natürlich nicht nachstellen.
Und grundsätzlich sind solche nachgestellten Szenen ja durchaus legitim, weil manchmal wollen Leute nicht erkannt werden, nicht persönlich reden, aber man hätte es eben so nicht machen dürfen.
Genau, also das ist ja auch eine Frage des Quellenschutzes. Wir haben manchmal Recherchen, wo wir dann Menschen auch treffen und dann am Ende ein Gespräch entweder nachstellen oder entsprechend optisch verfremden, die Stimme vielleicht verfremden, weil es gibt ja einfach Recherchen, wo wir die Identität auch von Menschen schützen müssen.
Dann kommen wir jetzt zum dritten schwerwiegenden Fehler, nämlich Fehler bei der Abnahme. Also man fragt sich ja, wie ist das durchgegangen? Weil solche Sachen, gerade bei solchen Recherchen, das macht nicht eine Person, also mit zwei Augen, es machen auch nicht zwei Personen, wo vier Augen drauf gucken, sondern da gucken relativ viele Augen drauf, Ohren hören mit.
Genau, also wir haben differenzierte Abnahmeprozesse im RBB und gerade für investigative Recherchen sehr strenge Abnahmeprozesse. Einmal eine redaktionelle Abnahme und dann, wenn wir inhaltlich redaktionell durch sind, noch eine juristische Abnahme mit unseren Juristinnen. Und hier war eben der dritte Folgefehler, nämlich der Umstand, dass es kein Treffen gab, keine ordentliche Identitätsüberprüfung, wurde in diesen Abnahmen nicht aktiv angesprochen von Seiten der Autorin. Und das führte dann auch dazu, dass eben die Abnehmenden gar nicht die Chance hatten, das auch zu problematisieren oder nochmal drüber zu sprechen oder nochmal zu gucken, kann man das nachholen oder auch eben zu sagen, und das wäre ja richtig gewesen, nein, dann können wir das so nicht publizieren. Und dadurch, dass dieses Thema, diese fehlende Treffen nicht transparent auf dem Tisch lag, war es eben kein Thema. Und das ist ja das, was uns auch besonders bewegt im negativen Sinne, dass uns erstens ein so schwerwiegender Fehler passiert ist und dass Abnahmeprozesse, die ansonsten sehr, sehr gut funktionieren, in dem Fall einfach nicht greifen konnten.
Jetzt haben wir zumindest mal eine grundsätzliche Idee, was schiefgelaufen ist. Das kann aber natürlich nicht das Ende unserer Aufklärung sein. Ist es auch nicht. Es soll eine Kommission eingesetzt werden, die nochmal wirklich im Detail untersucht, was passiert ist, was wir daraus lernen müssen. Wie soll das konkret aussehen?
Für uns war das jetzt bis heute ein erster Analyseschritt. Da haben wir uns jetzt eine Woche auch Zeit genommen. Wir hatten am Sonntag bereits ja schon öffentlich gesagt, dass hier ein schwerwiegender Fehler passiert ist. Jetzt haben wir nach dieser Woche mal diesen Kern auf dem Tisch. Wir glauben aber, dass es gut ist, eine Kommission von externen Expertinnen und Experten nochmal draufschauen zu lassen. Die Initiative kam von unserer Intendantin. Wir werden diese Kommission jetzt in den nächsten Tagen zusammenstellen, dann auch kommunizieren, wenn wir soweit sind, wer da sozusagen dazugehören wird. Und die Idee ist, dass eben völlig ohne Interessen komplett neutral von außen geschaut wird, wo gibt es an dieser Stelle welche Fehler und vor allem, und das ist ja das Interessante, welche Ableitungen können wir treffen? Also was können uns diese Expertinnen und Experten von außen sagen, wenn man das und das und das verändert, kann sowas eigentlich nicht mehr passieren. Ich werde die einsetzen, werde sie dann aber auch wirklich komplett alleine arbeiten lassen, um hier jeden Interessenskonflikt auch auszuschließen, weil das Spannende einer solchen Kommission ist ja eben, wenn sie wirklich frei und neutral auf die Dinge gucken.
Wer wird denn in dieser Kommission sitzen und wer sucht die Leute aus?
Das ist noch nicht klar, wer da drin sitzt. Das wird sicherlich einfach im Benehmen mit der Intendantin und mir geschehen.
Und wie viele Leute werden das sein? Haben Sie da schon eine Größenordnung im Kopf?
Das ist noch offen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Also die Idee ist, wie gesagt, nächste Woche da Klarheit zu haben. Und wenn wir das dann haben, werden wir sicherlich auch darüber informieren.
Ich nehme ja an, dass am Ende einer solchen Kommission auch ein Bericht stehen wird. Wird das ein öffentlicher Bericht sein? Wird das was sein, was nur für den RBB erstmal ist?
Ob der komplette Bericht am Ende öffentlich ist oder Teile des Ergebnisses, muss man schauen. Wir haben ja an dieser Stelle durchaus auch Rechercheergebnisse, Quellen weiter zu schützen. Also da darf uns ja nicht ein weiterer Fehler passieren. Aber die Ergebnisse des Berichtes werden wir mit Sicherheit veröffentlichen. Denn wir wollen ja gerade, wenn uns ein so schwerwiegender Fehler passiert, der ja Gott sei Dank ein wirklich einmaliger Fehler ist, vor allem jetzt durch Klarheit, Transparenz dafür sorgen, dass auch das Vertrauen, das wir natürlich mit dieser Sache verloren haben, uns auch wieder geschenkt werden kann.
Nun wird diese Untersuchung der Kommission ja sicher einige Zeit dauern. Wie gehen wir denn währenddessen mit unseren internen Abläufen um, mit unseren Recherchen? Also wie stellen Sie als Chefredakteur, wie stellt sich die Hausleitung das vor?
Wir haben ja eigentlich sehr gute Mechanismen. Und ich habe jetzt im Moment nicht das Gefühl, dass uns sowas nächste Woche schon wieder passieren könnte. Weil es war hier wirklich eine Verknüpfung von mehreren blöden Umständen mit einem eigenen schweren Fehler. Und wir haben natürlich jetzt schon uns über ein paar Sachen Gedanken gemacht, auch in der Kürze der Zeit. Das heißt, wir haben auch nochmal investigative Kompetenz in das bestehende Team mit reingebracht. Und wir werden sicherlich auch noch genauer hinschauen in diesen Abnahmen, noch mehr Fragen stellen uns miteinander, weil das eigentlich eine total produktive Teamarbeit ist, so eine Abnahme. Und es ja für die Abnehmenden wie auch fürs Autorenteam immer ein sehr, sehr hilfreiches Ping-Pong ist, um am Ende dann mit einem bestmöglichen Stück gemeinsam rauszugehen. Nur in diesem Fall haben wir eben trotzdem diesen Fehler nicht identifiziert, bevor wir ihn gesendet haben.
Wie kann denn jetzt eigentlich die weitere Berichterstattung des RBB im Fall Stefan Gelbhaar aussehen? Weil der Fall steht ja nicht still. Also da gibt es Entwicklungen, da gibt es neue Nachrichten aus der Grünen Partei, aus anderen Medien. In dieser Woche war mein Eindruck, dass wir als RBB relativ wenig berichtet haben. Stimmt das? Und wenn ja, warum?
Ich glaube, wir haben über die Vorgänge in der Grünen Partei sowohl im Land als auch im Bund durchgehend berichtet, auch in allen verschiedenen Formen. Wir haben aber nicht berichtet in dieser Woche über unseren eigenen Fehler. Nicht nochmal, das haben wir am Sonntag ja gemacht, weil mir auch wichtig war zu sagen, es ist dann auch eine Frage sozusagen der Demut, da einmal kurz dahinter zurückzutreten und zu sagen, wir gucken jetzt wirklich erstmal alles an und wenn wir wissen, was wirklich das Problem ist, dann gehen wir wieder damit nach außen. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass insgesamt die Berichterstattung stillstand. Also wenn man mal überlegt, auch von der Versammlung in Pankow Mitte der Woche haben wir ausführlich in Radio und Fernsehen zum Beispiel ja berichtet.
Das war David Biesinger, der Chefredakteur des RBB. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Übrigens wird es nicht nur im RBB eine Kommission geben, sondern auch bei den Grünen. Eine sehr kleine Kommission mit zwei Personen, zwei sehr angesehene Parteimitglieder, beide Juristen. Was klar ist, es liegen weiter Vorwürfe gegen Stefan Gelbhaar vor. 7 Personen halten Meldungen in eigener Sache aufrecht, sagt die Grüne Bundesspitze und berichten von grenzüberschreitendem Verhalten des Abgeordneten. Klar ist auch, das hier wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in der Spreepolitik über den Fall Gelbhaar und über die Rolle des RBB dabei gesprochen haben. So, und jetzt machen wir einen harten thematischen Cut und schauen nach Brandenburg, wo es in dieser Woche deutlich weniger turbulent zuging. Aus der landespolitischen Redaktion in Potsdam ist mir mein Kollege Thorsten Südow zugeschaltet. Hallo Thorsten.
Hallo Sabine.
Wir haben eine Erfolgsmeldung aus Potsdam, würde ich mal sagen. Die neue bundesweit erste Landesregierung aus SPD und BSW hat den ersten Monat überstanden. Die sind jetzt gut 6 Wochen zusammen, die beiden. Ich sage jetzt mal so ein bisschen böse, also wenn eine Teenagerliebe so lange hält, ist das schon mal ein Wert an sich. Aber von der Landesregierung darf man ja eigentlich ein bisschen mehr erwarten als reine Existenz, oder Thorsten?
Allerdings, das ist ein wirklich, wie ich ihn in 15 Jahren nicht erlebt habe, ein wirklich sehr unauffälliger, stiller, geradezu defensiver Start, wir kommen jetzt ins Arbeiten, machen Sie sich mal keine Sorgen. Das waren so die Worte aus den Fraktionsführungen zu Beginn der Parlamentswoche. Ja, aber viel mehr haben wir auch nicht gehört. Ich will noch eine Sache kurz erinnern. Den allerersten Streit hat diese, wollen wir sie Jugendliebe nennen, aber schon gehabt. Das ging so ein bisschen in der Vorweihnachtszeit unter. Das spielte sich alles im Bundesrat ab. Da enthielt sich Brandenburg mehrmals der Stimme. Und warum? Das ist im Koalitionsvertrag so vorgesehen, wenn sich eben die Partner SPD und Wagenknecht-Parteien nicht einig sind. Da hat also die Wagenknecht-Partei dafür gesorgt, dass es Enthaltungen gab. Zwei Fälle waren das. Einmal, als es darum ging, wie sich Brandenburg zum Engagement der Bundeswehr in einer Militäreinheit gemeinsam mit Litauen in Ruka, dieser litauischen Stadt, verhält. Und auch die Erhöhung der Pflegebeiträge passte dem Bündnis Sarah Wagenknecht nicht. Darum die Enthaltung. Also dieses erste Bild, wir sind uns nicht richtig einig in Potsdam. Das wurde damals im Bundesrat ausgeteilt. Aber seitdem geht's doch ziemlich leise in der Koalition, so Schritt für Schritt voran.
Sie hätten Gelegenheit gehabt, gar nicht so leise zu sein, weil ihr hattet die erste Arbeitssitzung des Landtags nach der Konstituierung, die am 11. Dezember stattgefunden hat. Lass uns mal kurz reinhören in die Stimmung im Landtag. Ihr habt ja allen wichtigen Leuten auch das Mikrofon unter die Nase gehalten.
Wir sind jetzt dabei, einen Landeshaushalt zu schreiben. Und dann werden wir auch entsprechend die Dinge sagen, die zu sagen sind.
Gar nichts zu sagen in der Lage, in der wir sind. Das ist jämmerlich.
Ich habe den Eindruck, da ist noch sehr viel Orientierungslosigkeit bei der Landesregierung vorhanden.
Ja, da verspreche ich Ihnen, das wird sich ändern.
Also wir haben gehört, vorneweg ganz bedächtig, den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke von der SPD und hinten raus Nils Olaf Lüders vom Koalitionspartner BSW. Und dazwischen waren der AfD-Mann Hans-Christoph Berndt und Jan Redmann von der CDU sehr unzufrieden. Was war
ja
da los?
Sehr. Naja, aus der SPD-Fraktion gab es praktisch in der ersten Sitzung nur einen Antrag, da ging es um die Landwirtschaft, aber die große Unzufriedenheit ist eigentlich deshalb da, dass es keine Regierungserklärung gibt zum Auftakt der Regierungsarbeit.
Ist das sonst normal?
Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel an Matthias Platzek. Da gab es zum Auftakt immer eine Regierungserklärung und mit einer sehr ausführlichen Debatte. Und ich halte es auch für einen Fehler, dass Dietmar Woidke mit seiner Koalitionsregierung in das neue Jahr und diese Parlamentsarbeit, die ja auf 5 Jahre angelegt ist, ohne Regierungserklärung gestartet ist. Er hätte doch in einer Viertelstunde sagen können, hört her, das ist unsere einmalige Koalition, SPD und BSW. Ich denke, wir können uns einigen auf Ausbau der erneuerbaren Energien, Förderung des Mittelstandes im Land. Wir wollen Tempo halten im Strukturwandel in der Lausitz und alle Lehrerstellen an Brandenburgs Schulen wollen wir besetzen. Wie das aber umgesetzt wird, das hängt vom Doppelhaushalt ab. Der wird gerade von meinem Stellvertreter, Finanzminister Robert Krumbach vom BSW erarbeitet und in 2 Monaten legen wir los. So ungefähr hätte er es sagen können, auch und meinetwegen unter dem finanziellen Vorbehalt. Aber nein, es wurde einfach so geschwiegen und deshalb eben auch dieser Vorwurf, ihr macht ja gar nichts, ihr taucht ab, ihr könnt nicht mehr Ziele formulieren und das ist, da verkauft sich diese Koalition aus meiner Sicht unter Wert. Allerdings muss man auch sagen, 100 Tage sollte man vor allem der neuen Ministerin Müller im Gesundheitsministerium und den beiden anderen Ministern vom Bündnis Sarah Wagenknecht also einfach noch als Schonzeit sicherlich einräumen.
Weil die einfach ganz neu sind.
Weil die einfach ganz neu sind, sich im Ministerium, das gibt es ja also zum Beispiel auch noch dieses Ministerium für Infrastruktur mit Detlef Tabbert, dem früheren Templiner Bürgermeister, da gibt es auch noch sicherlich etwas einzuarbeiten. Die Fragen, die vorbereiteten Antworten auf die Abgeordnetenfragen in der Fragestunde, die klappten schon ganz gut, aber auch Tabbert hat praktisch seine Startrede im Parlament noch gar nicht gehalten. Das wird dann erst beim nächsten Mal dabei sein.
Du hast vorhin den Haushalt erwähnt und finanzielle Vorbehalte. Ist das die Begründung dafür, warum Woidke sich entschieden hat, keine Regierungserklärung abzugeben als Ministerpräsident?
Das war die Begründung. Das wird jetzt erstmal erarbeitet. Da müssen Zahlen übereinander gelegt werden. Man kennt ja auch ungefähr so die Bedingungen, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so hoch sein werden, wie noch im Mai prognostiziert. Es gilt die Schuldenbremse. Bei 16 Milliarden Euro wird der Haushalt bestimmt hängen bleiben. Und natürlich will man wollen SPD und BSW Prioritäten setzen. Die liegen vermutlich in der Bildung, die liegen in der Möglichkeit, günstigen Dingen Industriestrom zu ermöglichen, zeitlich begrenzt. Und da sollten die Koalitionsfraktionen sicherlich schon in den nächsten, im nächsten halben Jahr unbedingt liefern.
Lass uns mal ein bisschen tiefer in diese Landtagssitzung einsteigen, diese erste Arbeitssitzung, die ja doch durchaus bemerkenswert war. Was kam denn überhaupt von den Regierungsfraktionen, also von SPD und vom Bündnis Sarah Wagenknecht?
Es war bescheiden. Also erstens gab es aus der SPD-Fraktion an diesem ersten Sitzungstag am Mittwoch einen Antrag, Schaufenster der Brandenburger Agrar- und Ernährungswirtschaft, die Grüne Woche. Und dazu gab es noch einen Entschließungsantrag von SPD und BSW, so nach dem Motto, wir wollen die Landwirtschaft stärken.
Grüne Woche, klar, also das ist so ein Anlass, da kann man immer drüber reden. Über Landwirtschaft kann man immer auch drüber reden. Im Moment redet man vermutlich auch mit einem Schlenker zur Maul- und Klauenseuche, oder?
Haben die Abgeordneten auch über die Maul- und Klauenseuche geredet? Da haben praktisch alle Fraktionen, das war dann auch schon der Level der Übereinstimmung, gesagt, ja, das Krisenmanagement durch die durch den Landestierarzt, aber auch die Kreistierärzte und alle, die damit betroffen sind, bei der Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche klappt bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Wir haben einen Ausbruchsherd, der also bislang auf diesen Büffelhof in Hönow und Märkisch-Oderland begrenzt ist. Und das ist schon gravierend genug, weil ja auch zahlreiche schweineproduzierende Betriebe in Brandenburg jetzt einfach nicht die Schweine verkaufen können. Kein Schlachthof nimmt sie ab. In der nächsten Woche soll es wohl der Fall sein, aber dieser Schlachthof wird gar nicht die vielen Schweine jetzt gerade weiterverarbeiten können, weil es da mittlerweile so einen Stau gibt. Also da gibt es schon Probleme. Und auch die Frage, wie wird denn vielleicht den Landwirten, die von den Auswirkungen der Maul- und Klauenseuche betroffen sind, die also Produkte nicht verkaufen können, die Ausfälle haben, wie denen geholfen wird, das sagte Agrarministerin Hanka Mittelstädt, auch ja ein neues Mitglied im Kabinett, 37 Jahre jung, auch Unternehmerin aus der Landwirtschaft, studierte Agrarökonomin, die sagte, das sei alles erst noch in der Prüfung, da hängt es natürlich auch mit EU-Regelungen zusammen, aber das Land ist gewillt, diesen Landwirten dann zu helfen, aber da müssen wir auch mal abwarten.
Okay, nun haben wir die Aktuelle Stunde, die von den Regierungsfraktionen auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Gab es sonst noch irgendwas?
Sonst gab es von der SPD dann noch natürlich den Beschluss der Einsetzung einer Kommission, einer Enquete-Kommission, die ja praktisch die alle Beschlüsse aus der Zeit der Corona-Pandemie nochmal prüfen soll und Schlussfolgerungen ziehen soll, gemeinsam mit Experten, aber auch Betroffene und Landtagsabgeordnete sollen in dieser Enquete-Kommission prüfen, waren das alles damals vor 4 und 5 Jahren die richtigen Beschlüsse, gravierende Einschränkungen zu machen, zum Beispiel bei den Begegnungsmöglichkeiten zwischen den Menschen, bei Einschränkungen von Kita- und Schulbesuchen oder welche Schlüsse müssen daraus gezogen werden, wenn weitere Pandemien auftreten. Ansonsten gab es de facto also keine nennenswerten Anträge aus dem Regierungslager, aber es gab, lass mich kurz gucken, 8 oder 9, sowohl von der AfD als auch von der CDU, also von den beiden Oppositionsfraktionen.
Das heißt, das sind die beiden gewesen, die jetzt irgendwie zeigen, wir haben hier Dinge, die wir wollen und über die wir auch jetzt reden wollen.
Sie haben zumindest mengenmäßig mehr Anträge gestellt und wenn wir auf die CDU gucken, da ging es um einen Antrag nochmal, den Vergabemindestlohn aufzuheben. Also das ist eine Regelung, dass also Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge bemühen, beim Bau zum Beispiel, dass die mindestens 13 Euro zahlen müssen. Da sagte die CDU, das ist viel zu großer bürokratischer Aufwand. Davon haben die vielen hunderten kleinen mittelständischen Bau- und Sanitärfirmen überhaupt nichts. Also weg damit. Damit konnte sie sich allerdings nicht durchsetzen. Und gucken wir auf die stärkste Oppositionsfraktion, die AfD mit 30 Mitgliedern, darunter 11 neue. Die führt weiterhin einen ganz scharfen, drastischen Ton in praktisch jede Debatte. Und am Donnerstag gab es eben die Debatte unter dem Antrag der AfD, wie kann Brandenburg die Zahl der Abschiebungen erhöhen? Und da gab es auch einfach den ganz bekannten Debattenduktus wieder.
Hören wir zuerst mal Lena Cottré, AfD-Abgeordnete, mit einem O-Ton aus ihrem Beitrag zu der Debatte.
Die Bedrohungslage ist gravierender, als es so mancher wahrhaben will. Deshalb kann es nur einen Weg geben, die Rückabwicklung der Masseneinwanderung, kurz Remigration. Die Bevölkerung möchte keine Messermigranten. Die Bevölkerung möchte keine Massenvergewaltiger in diesem Land.
Ist das genau das, was wir immer hören? Oder ist der Ton jetzt vielleicht auch angesichts der Tatsache, dass wir Bundestagswahlkampf haben, schon noch mal ein bisschen schärfer?
Er ist eine Nuance schärfer. Die AfD steht auf dem Standpunkt, das Assad-Regime ist formal am Ende, ist gestürzt und deshalb sollten also sofort die vermutlich 20.000, 21.000 in Brandenburg lebenden Syrer das Land verlassen. Wir wissen alle, es gibt dort im Prinzip kaum eine staatliche Ordnung, die ist jetzt im Aufbau, aber das Land ist zerstört. Es gibt also auch einen großen Mangel an Nahrungsmitteln. Also die Gegebenheiten sind gar nicht da, sofort, dass diese Menschen eben ausreisen. Mal davon abgesehen, dass es keine Flugverbindung gibt, keine diplomatischen Beziehungen, die Personalien müssen geklärt werden. Aber alles das interessiert die AfD nicht. Sie steht auf dem Standpunkt einfach nur raus.
Thorsten, hast du ziemlich klar gesagt vorhin, dass dein Eindruck ist, dass sich diese neue Regierung noch nicht gerade so super ambitioniert präsentiert hat. Was ich aus euren Berichten rausgelesen, rausgehört habe, ist, dass zum Beispiel auch jetzt die Pressekonferenzen der Fraktionen da nicht besonders inhaltsschwer ausfallen. Ist dein Eindruck, dass diese Koalition noch gar nicht so richtig den Arbeitsmodus gefunden hat?
Sie ist dabei, den Arbeitsmodus zu finden. Wir sollen uns einfach, können uns auch nochmal daran erinnern. Also die SPD-Fraktion als stärkste hat 32 Mitglieder. Da ist auch ungefähr ein Drittel sind auch neu, die erst in die Abläufe hineinfinden müssen. Die 14 Mitglieder des Bündnisses Sarah Wagenknecht sind alle neu in der Konstellation. Da kommen jetzt auch Vorsitze in Parlamentsausschüssen hinzu. Ich denke, jetzt kommen die Abgeordneten ins Arbeiten. Mit dem Haushalt werden ja dann auch wirklich Probleme auftauchen. Also wie kann etwas finanziert werden, verbessert werden? Da muss die Koalition dann Farbe bekennen, einfach zeigen müssen, wie sie dieses Land in den kommenden 4,5 Jahren gestalten können.
Da würde ich sagen, haben wir mal als nächsten Punkt die von dir ja schon erwähnten 100 Tage im Auge. Mhm. Das wird dann im März der Fall sein. Wir reden Richtig. Dann garantiert nochmal. Vielen Dank, Thorsten Südow aus unserer Landespolitikredaktion in Potsdam. Danke.
Gern, bis demnächst.
Und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik. Falls Sie nach diesem Podcast gleich weiterhören wollen, vielleicht ein bisschen was Leichtes, Heiteres, hätte ich einen Tipp. Weird Animals, ein Comedy-Wissens-Podcast, in dem es um die schrägen, spannenden und lustigen Seiten der Tierwelt geht. Und wenn die Hosts Theresa Hosser und Rubinga Schnögelrögel heißen, kann das ja nur komisch werden. Weird Animals gibt's in der ARD Audiothek und seit kurzem auch in anderen Podcast-Apps, genau wie die Spreepolitik übrigens auch. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören in dieser Woche.